Wann wird es endlich wieder Sommer?
Ein Sommer, wie
Jetzt.
er früher einmal war.
Hey, da kommen ja die Tiefen deiner Stimme raus. Super. Jetzt bräuchten wir nur noch den passenden Stabreim. Was ist denn das eigentlich?
AI Insights Briefing mit Christoph Schmidt
und Richard Tigges. Ja,
Ja,
das ist jetzt das ist
grüß dich,
jetzt die
Christoph,
Ja,
erstmal.
hallo Richard.
Du, eigentlich ist der Sommer ja da. Und ich meine, in so einem heißen Sommer sich den herbeizuwünschen, nur weil es jetzt mal ein paar Tröpfchen gegeben hat über Deutschland, ist wahrscheinlich auch zu früh. Aber Stabreim, ich habe es jetzt schnell während der Musik nachgeschaut, ist genau das Gegenteil von dem, das ich haben wollte. Ich wollte einen Endreim. Stabreim ist die berühmte Alliteration und war wohl früher so das Erste, was den Menschen eingefallen ist, wenn sie was dichten wollten. Hast du
Okay,
Lust auf ein
also,
bisschen Poesie?
der Fischers Fritze fischt
Ja,
frische
genau.
Fische ist der Stabreim. Okay, aber jetzt, du hast
Ja.
Poesie mitgebracht anscheinend.
Ja, und zwar frisch produziert, natürlich zusammen mit KI. Wir hatten heute Nachmittag wieder eine unternehmensübergreifende KI Engineering Class. Und da haben wir heute uns den Spaß gemacht, einen Stabreim zu machen mit meinen Schülern und Schülerinnen. Und zwar das Thema, also Sommer. Sonne sendet sengend Strahlen, sanfte Schatten spielen, schmalen. Sättigend singen Schwalben süß. Sommerwind streicht sanft und weiß.
Sanft und weiß.
Ja. Ja.
Ah, das war so ein kleiner, ein bewusster
Ja.
kreativer Ausbruch der KI, dass es zum Schluss dann nochmal ein W gibt und nicht auch noch ein S.
Also die KI hat natürlich auch einen Erklärtext dazu geschrieben. Das fehlt ja bei den großen Dichtern immer, wie man das zu lesen hat.
Wie
Sie
es zu
sagt, im
verstehen ist.
Mittelpunkt. Im Mittelpunkt steht der sommerliche Stabreim mit vielen S-Lauten, die Wärme und Atmosphäre des Sommers bildhaft und klangvoll gestalten. Und die Farbe Weiß erklärt sie auch nicht, aber vielleicht so klar und stört nichts und positiv, das verbinde ich mit Weiß. Aber bevor es jetzt in eine Gedichtinterpretation ausartet, das sind so die schönen Momente, wo die Teilnehmer einer so einer Klasse dann auch Spaß haben, wenn es kreativ wird mit KI, ja, wenn sie das Unerwartete plötzlich selbst gezaubert haben irgendwie.
Ja, ich habe auch natürlich auch ein paar Dinge mit KI erstellt und, aber da kommen wir dann später dazu. Aber ich habe auch noch mal ein paar Sachen mitgebracht, die ich ganz spannend fand, die mir in dieser Woche so untergekommen sind, wenn es um KI geht. Und zwar, das fand ich schon richtig krass. Und zwar gibt es eine Studie von der Beratungsfirma Challenger Gray and Christmas, auch ein schöner Name, Challenger Gray and Christmas. Die haben also eine Analyse gemacht zum Thema KI-bedingte Kündigungen in Amerika, in den USA. Und die lag Ende letzten Jahres bei unter 1%. Und jetzt wurde das Ganze wiederholt und der Wert für Juni aktuell ist auf 31%
Hör
angestiegen.
auf. Boah, da kriege ich eine Gänsehaut. Jeder dritte Job in den USA ist durch KI gefährdet, heißt das.
Heißt es, beziehungsweise Kündigungen, die ausgesprochen werden, die mit der Einführung von KI begründet werden. Ne? Und das kriege ich tatsächlich auch an vielen Stellen mit, Menschen, die bei US-Tech-Firmen arbeiten etc., wo es dann eben diesen Kündigungsgrund gibt, KI.
Heißt, ehrlicher ist das zu werten, als wenn es jetzt ein deutsches Unternehmen vielleicht vorschiebt, um zu sagen, ja, leider betriebsbedingt. Wir setzen generell bei uns das Handwerk des Punkt, Punkt, Punkt.
Und nichtsdestotrotz ist es allerdings so, ich habe da nochmal ein bisschen recherchiert, tatsächlich wird in China schon über Einstellungsquoten von Menschen diskutiert, damit es eben nicht zu diesem, ja, das Verlorengehen von menschlichen Kenntnissen, von menschlicher Ressource
Brain
in den
Drain,
Unternehmen,
hätte man früher
Brain Drain,
gesagt. Aber
so, ja, also fand ich
ja.
wirklich ganz, ganz spannend.
Ich habe mich tatsächlich jetzt mal mit Synth-ID beschäftigt. Es ist erstmal schon mal sehr schwierig auszusprechen, das Wort. Synth-ID.
Synth-ID.
Genau, also praktisch, wie kann man feststellen, dass etwas synthetisch erzeugt ist? So habe ich mir das hergeleitet. Und das sind ja Wasserzeichen. Also nicht zu verwechseln mit dem, was zum Beispiel LinkedIn links oben meistens an einem unpassenden Platz einfügt mit CR, oder? Was heißt eigentlich CR in dem Zusammenhang? Hast du dir das mal? Aber auf der anderen Seite, also sie meldet sich vor allem, wenn du ein Bild hochlädst, das eben mit KI generiert ist, haut da das CR drüber und sagt das. Das ist ja alles noch wunderbar. Wasserzeichen in Bildern. Kannst du dir vorstellen, wie das mit Videos gemacht wird zum Beispiel? Das fand ich auch sehr spannend.
Ja, also aus meiner Zeit von Twitter, da gibt es auch, es gibt schon die technische Möglichkeit, da wie so einen Stempel zu hinterlegen. Jetzt natürlich technisch, frag mich
auf
nicht, wie
jedem
das genau
einzelnen
funktioniert.
Frame. Das heißt, 25 Mal pro Sekunde, jedes einzelne Bild wird da behandelt, bekommt so ein Wasserzeichen. Das ist ein Riesenaufwand. Ja? Das heißt, es ist völlig egal, ob du vorne und hinten das Video kürzt und meinst, ha, jetzt habe ich es.
Wobei das früher nicht so war. Also es gab auch früher diesen Stempel, gerade für Social Media, wenn es Videos gab mit gewaltvoller Darstellung, Geiselnahmen etc. Mhm. Und dann gab es dieses internationale Austauschsystem, dass die Videos auch gestempelt oder eben damit gekennzeichnet wurden in diesem Dokument und damit verhindert werden sollte, dass die Videos weiter geteilt werden. Mhm. Das Doofe ist nur, dass damals war das so, wenn du die Videos bearbeitet hast, dann war das wieder ein neues Video. Es ist so als neues Video erkannt worden und es konnte dadurch wieder geteilt werden. Und das passiert natürlich total häufig, ne? Dass es auch selbst in den Medien selber, die das dann in ihre Berichterstattung natürlich mit einbauen etc. Aber es geht um die Synth-ID, sorry für die Unterbrechung.
Nee, das ist super spannend und auch richtig. Was ist denn das Ziel von Wasserzeichen im KI-Zeitalter? Es geht ja darum, dass die Menschen und die Organisationen ein bisschen transparenter werden, wo sie sich helfen lassen, wo sie die Arbeit vielleicht sogar komplett durch die KI machen haben lassen und damit auch besser nachverfolgbar zu machen. Jetzt ist es ja so, die KI wird immer besser, enttäuschend ähnlicher dem menschlichen Resultat, ja manchmal für die Zeit auf jeden Fall deutlich besser, was der Mensch da schaffen würde. Es soll eben unbemerkt untergemischt werden, damit wir Menschen nicht dauernd denken, ach, das ist ja wahr und dabei ist es nur ein Deepfake. Das ist ja der Hauptsinn auch der Kennzeichnungspflicht. Nun, bei Ton, wie kannst du dir das vorstellen? Also ich weiß noch, wenn man so ein Musikstück zum Beispiel von Audio Jungle gekauft hat, dann war da im Hintergrund immer Audio Jungle, ganz leise zu hören. Und das hieß halt, du kannst für die Layout-Version vor Kunde mal schnell die Musik drunter legen, dann ist halt immer Audio Jungle im Hintergrund zu hören. Aber du würdest es dann natürlich lizenzieren, wenn der Kunde sagt, ja, die Musik gefällt mir, das machen sie mal so. Also so aus dem Agenturalltag. Heute wandelt SynthID eine Audiodatei um und zwar wird die Wellenform in ein Spektrogramm umgewandelt. Also eine visuelle Darstellung des Audiosignals, wie sich es dann im Laufe der Zeit auch verändert. Und dann bettet man das Wasserzeichen in dieses Spektrogramm um und stellt daraus dann wieder den Ton her. Und wenn man eine normale Audiobearbeitung machst, also was du da so alles machen kannst, höher, tiefer, schneller, langsamer oder irgendwas schneidest, veränderst du eben damit das Wasserzeichen nicht. So, jetzt kommt die nächste Frage, Text. Und das ist eigentlich die schwierigste. Wie würdest du denn ein Wasserzeichen in einem Text umgehen? Hat jemand tatsächlich auf LinkedIn gefragt. Und ich glaube sogar ein Professor hat gesagt, das geben doch die dann einfach ihrer Sekretärin. Die tippt den Text ab und dann ist das Wasserzeichen nicht mehr drin. Ja, wäre schön, wenn das Wasserzeichen sichtbar oder unsichtbar irgendwie zwischen den Zeilen geschrieben wäre. Ist es aber nicht. Tatsächlich geht man von der individuellen Einstellung eines Sprachmodells aus und sagt, jetzt kommen wir wieder zu den Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Natürlich gibt es immer mehrere Möglichkeiten für schön, auch bezaubernd, anmutig, herrlich, je nach Kontext ein anderes Wort zu wählen. Und für jedes dieser Wörter gibt es im Sprachmodell eine Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist es, wenn ich jetzt die Wörter davor gesagt habe, dass als nächstes das Wort schön kommt oder bezaubernd? Und das hat einen unterschiedlichen Prozentwert. Sagen wir mal, 87% wäre schön und 85% wäre liebreizend. Wahrscheinlich nicht, weil es so ein altes Wort ist. Und dann geht der Anbieter des Sprachmodells her und sagt, jetzt ändern wir bewusst von 87%, was wir jetzt normalerweise machen würden, auf 85. Und das kannst du dann so ab 100 Wörtern etwa, kannst du dieses Muster wunderbar rauslesen und sagst, okay, das ist mit Anthropic gemacht, das ist mit OpenAI gemacht und so weiter.
Gibt es denn da so eine Quote, wo man wirklich sagt, ab einer Wörteranzahl von X kann man wirklich bestimmt sagen, dass da eine KI dahinter liegt? Gibt es da irgendwas?
Was also ich habe jetzt sehr viel gelesen drüber am Wochenende, habe so im Hinterkopf etwa 100 Wörter. Und das wahrscheinlich auch von Sprachmodell zu Sprachmodell anders. Aber jetzt gibt es noch so ein paar, ja, wie sage ich, Strings attached, also so ein paar Sachen, die dazugehören, so Sonderbedingungen, und dann wird das Ganze schon wieder etwas seltsam. Die Anbieter sagen, nee, er verändert überhaupt nichts an der Qualität oder Kreativität des Textes. Na, ich sag mal, wenn da bezaubernd statt schön steht, verändert für mich das schon was. Und ich weiß nicht, du bist genauso ein Mann der starken Worte. Deswegen die Wortwahl und darauf richtig Wert zu legen, wie es jetzt formuliert ist, das macht doch auch den Reiz jetzt aus, GenAI dahin zu bringen, dass sie das kann, was wir eben auch können, die besonders schwierigen Textformate zum Beispiel. Und da eine zwar kontrollierte und irgendwie pseudo-zufällige Auswahl bestimmter Wörter, wenn ich weiß, dass ich das von meinem Lieblingsanbieter plötzlich so untergejubelt bekomme, dass er mir extra andere Wörter reinschreibt, also ich fühle mich da so ein bisschen in meiner Ehre verletzt. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Und dann ist natürlich die Frage, wie kriegst du dieses Zeichen jetzt raus? Und je mehr du am Text arbeitest, ihn umformulierst, du weißt ja nicht, das ist so eine, auch ein Abstand zwischen Wörtern, es wird nicht jedes Wort diesen Zufallsmechanismus, sagen wir mal, so das Gefühl hatte ich nach dem Lesen so 8 oder 10 Wörter, ne? Aber das kann auch nur ein Gefühl sein, das sich da in meinem Kopf sozusagen eine Vorstellung bildete. Und dann hüpft er praktisch von Wort zu Wort zu Wort, hätte normalerweise die Wahrscheinlichkeit drauf, senkt sie oder steigert sie leicht und dann kommt was raus. Und natürlich, je mehr du umschreibst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das dann nicht mehr so mit der 100%igen Sicherheit zu sagen ist, das kommt von uns. Mhm. Aber jetzt kommt das Nächste. Wenn ich in Verdacht habe, dich KI genutzt zu haben, weiß ich ja nicht die Rechenformel des jeweiligen Anbieters. Das heißt, Stand heute weiß es nur der Anbieter, könnte dann sagen, ja, Christophs Text ist mit KI gemacht. Ich schätze mal, da wird es irgendwann eine Webseite geben, auf die du dann gehen kannst, kannst den Text reinposten und sagen, ja, ja, zu 80% von uns. Juristisch relevant ist es ja vor allem dann, wenn ich sage, Christoph hat den Text von mir abgeschrieben. Und dann stellt sich aber raus, ich hatte den Text aber mit KI gemacht und kaum bearbeitet, ja, dann kann ich auch nicht claimen, dass das mein geistiges Eigentum ist. Also hat durchaus einen Impact, der über die Kennzeichnungspflicht hinausgeht. Ich bin mal gespannt, ob da was noch für Möglichkeiten gibt, Wasserzeichen ohne Wasser zu hinterlassen.
Ja, das war mal ein Ausflug hier in die Welt der Synth-ID. Vielen Dank, Richard, dass du dich da so reingegraben hast. Ist ja schon spannend und ja, irgendwie vielleicht auch nochmal ein Thema, wo wir uns nochmal vor die Brust nehmen, mal doch mal vertiefend darüber zu sprechen. Weil ich finde, die Frage ist ja auch so, für was brauchen wir diese Wasserzeichen jetzt wirklich? Also an welchen Stellen müssen wir denn, sind wir denn überhaupt gezwungen nachzuweisen, dass KI genutzt wurde? Oder ist es nicht einfach auch so ein bisschen sowas, ich drücke dir einen rein, ich habe es jetzt hier rausgefunden. So zählt doch am Ende das Ergebnis und natürlich auch, wie wir das für uns bewerten und auch dahinter stehen, oder?
Da sprichst du was sehr Schönes an, was mich echt in diesen Wochen immer mehr beschäftigt. Ist es jetzt eigentlich schlecht oder gut, mit KI zu arbeiten? Ist es für einen Digitalminister, wäre es nicht die schlechtere Version, wenn er KI nicht benutzt, sondern alle Reden nur mit der Hand schreibt? Oder wenn jemand sagt, das hast du doch mit KI gemacht, da würde ich mir eigentlich wünschen, dass das gleich doppelt Respekt erzeugt. Ja? Wow, tolles Ergebnis und das kannst du schon mit KI. Aber ich habe immer noch den Eindruck, dass viele in unserer Gesellschaft, gerade die, die es vielleicht noch nicht drauf haben, dann gerne das als negative Zuschreibung sehen. Das ist doch mit KI gemacht. So nach dem Motto, kann ja nichts wert sein.
Ja, aber es ist, die Grenzen sind fließend. Also ich habe auch an einigen Projekten, wo ich jetzt schon damit hadere, dass ich so eine halbe Stunde vom Meeting plötzlich 10-seitige Dokumente bekomme, die zwar wunderbar den Kontext von Transkripten und von Besprechungen und von auch eigenen Projektsheets zusammengefasst in etwas Neues gießen, aber trotzdem hätte ich mir an der Stelle nochmal gewünscht, dass der Mensch sagt, so und jetzt packe diese 10 Seiten in einen One-Pager, so dass jemand das schnell sich durchlesen kann, die notwendigen Entscheidungen daraus ableiten kann und dass wir vor allem zielführend damit auch im Meeting sprechen können. Weil eins ist klar, also 10 Seiten im Meeting selber dann durchzulesen oder anzuschauen, das ist natürlich Quatsch. Es gibt erstmal ein gutes Gefühl, habe ich den Eindruck, für die Person, hey, ich habe jetzt hier was geliefert, aber das ist halt dann die nächste Stufe, ne? Dass wir wirklich einfach auch uns wieder lösen davon und uns dahin gehen, was ist gut und was brauchen wir, um Entscheidungen zu treffen und uns nicht so sehr mit Content vollballern.
Wir bombardieren uns ja gegenseitig. Jetzt könntest du natürlich hergehen und so ein 10-seitiges Dokument dann kurz vor dem Meeting noch zusammen fassen in ein Q&A oder ja, und könntest das Gegenüber wieder überraschen oder mach mal eine PowerPoint draus und sage im Meeting noch bewusst, ich habe mir da am Wochenende was überlegt, so ganz absichtlich, um den anderen zu ärgern, der sich eben offenbar nicht diese 5 Minuten extra, was mache ich denn jetzt mit dem Material? Also wir kommen in sehr skurrile Verhältnisse und eigentlich sollte es zumindest keine Beschimpfung, aber vielleicht auch nicht per se gleich ein Lob sein, nur weil es mit KI gemacht ist.
Und ich habe jetzt zum Abschluss noch eine Sache, und zwar, das fand ich auch ganz, ganz interessant, weil ich selber nicht wusste, wie geht KI eigentlich damit um. Und zwar, was passiert jetzt eigentlich, wenn ein Nutzer, wir nennen es jetzt mal Nutzer, ja, nicht das schönste Wort, aber wir sagen jetzt einfach mal einen Nutzer oder eine Nutzerin einer KI, sich mit der KI darüber austauscht, dass sie oder er einen Mord plant.
Ui.
Jetzt wird's hier zum Crime-Podcast. Also, was passiert dann eigentlich? Und es ist tatsächlich so, es ist passiert in Brasilien, da hat ein Mann sehr detailliert einen Mord geplant mit der Hilfe von ChatGPT. Und das Sicherheitssystem von ChatGPT hat Alarm geschlagen und es gibt dort eine Meldekette und die funktioniert so, dass OpenAI dann das FBI informiert in den USA, weil dort OpenAI sitzt. Und das FBI kontaktiert dann die jeweiligen Landesbehörden. Und es war tatsächlich so, dass 3 Tage später die Polizei dort bei diesem Mann aufgetaucht ist und diese Straftat auch verhindert hat. Wow. Und das fand ich nochmal sehr, sehr spannend, weil ja, auch damit müssen wir uns auseinandersetzen.
Jetzt hast du ja heute das Überraschungsthema dabei, oder?
Ich habe noch ein kurzes Überraschungsthema dabei. Mhm. Und zwar, es gab letzte Woche wieder ein Webinar der AG Comtech. Und dieses Mal ging es um das spannende Thema Predictive Communication Intelligence. Und ich fand es super spannend und bin hin und her gerissen zu diesem Thema und dachte mir, das ist ein Thema, das möchte ich gerne mitnehmen in unserem Podcast und mit dir mal ein bisschen drüber sprechen. Ja, wie ist es denn? Also Predictive Communication Intelligence, kann man schon Dinge prognostizieren, kann man sie schon voraussagen? Aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Was ist denn eigentlich dieses PCI oder Predictive Communication Intelligence? Ich meine, Richard, du hast ja bei euren Systemen ja auch immer schon auch damit gearbeitet oder jedenfalls mit der Idee gearbeitet. Ja. Deswegen erzähl uns doch mal ein bisschen davon.
Also erstmal ist das ja ein alter Wein in neuen Schläuchen vom Begriff her. Mhm. Denn früher hat man Kommunikationscontrolling dazu gesagt. Das war vom Begriff her aber schon sehr rückwärtsgerichtet. Man hat praktisch geschaut, ob die Ziele, die man da so im Zusammenhang mit Geld ausgeben meist, sich vorgenommen hat, ob man die dann auch erreicht hat in der Kommunikation. Also früher ging es vor allem um Reichweite, Zahl der Artikel und so weiter. Dann ist man ja später auch in die Qualitative gegangen und hat zunehmend nicht mehr Kommunikationscontrolling, sondern so, wir entscheiden datenbasiert, möglichst mit Live-Daten. Also statt Vergangenheit, hier und jetzt, wir bekommen etwas, wir sehen, was ist, können schnell darauf reagieren. Und der neue Weg jetzt mit PCI, mit Predictive Communication Intelligence, ist ja quasi der zu sagen, durch all das, was ich in der Vergangenheit gelernt habe, kann ich sagen, wenn ich folgende Zutaten in einen Topf gebe, kommt in Zukunft mit der Kommunikation folgende Wirkung heraus. Also man nimmt Wissen der Vergangenheit und projiziert es aufgrund des Vorhabens, wenn der User sagt, ich möchte gerne in folgenden Ländern agieren, ich möchte gerne folgende Produkte für diese Zielgruppe mit dieser Maßnahme belegen, dann kann die KI natürlich extrapolieren, was wird das für ein Erfolg, was solltest du ändern am Konzept. So, das ist mal die Grunddefinition, würde ich sagen.
Ja, absolut. Und das ist auch das, was so vielleicht der Game Changer ist, weil vorher hat man natürlich vieles so in, wir bauen ein Dashboard, wir visualisieren, wir haben eine Übersicht, aber es ist immer nur einmal in die Vergangenheit schauen. Einmal in den Rückspiegel gucken und dort schauen, oh, was könnte sich dort jetzt für die Zukunft ergeben.
Und wie oft haben sich diese Analysen dann in die Schubladen irgendwie bewegt? Das heißt, keiner hat mehr dran gedacht, teure Studie und weg ist sie. Ja?
Schön, dass du das sagst, weil also es war ja zu Gast der Professor Dr. Uwe Seebacher und der hat das Ganze dann Analysis Paralysis genannt, also die Analysis-Paralyse. Wir wollen immer noch mehr Daten und noch mehr Analysen und am Ende treffen wir dann keine Entscheidungen. Und das ist der entscheidende Punkt an der Stelle. Ja. Das Ganze ist dafür da, Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise auch KI zu nutzen als Sparringspartner, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können, zu finden, welche Möglichkeiten habe ich überhaupt und vielleicht auch mal nach links oder rechts zu schauen, um ein Thema einfach durch ein einfaches Umframen viel attraktiver zu machen für eine Zielgruppe, ne? Es gibt dazu übrigens auch ein Themenpapier, also für alle, die da mal einsteigen wollen in der AG Comtech, es gibt da ja auch immer so White Paper und verschiedene Papiere, also könnt ihr euch da runterladen. Wenn ihr euch jetzt
Show
aber
Notes,
fragt,
schaut in die Show Notes.
Oder auch bei uns in die Show Notes, für was brauchen wir denn sowas überhaupt? Ich habe das mal mir hier nochmal rausgeschrieben und zwar, klar, das macht natürlich Sinn zur Krisenfrüherkennung. Na, wenn man wirklich schon merkt, oh, hier entwickelt sich ein Trend, eine Prognose, wo Themen hochgespült werden etc. Also da hilft es. Oder eben, um auch ein Thema zu besetzen, also schon sehr früh zu besetzen und abzusehen, ja, vielleicht wird das Thema erst in einem Jahr richtig relevant, aber wir sind ja schon am Start. Mhm.
Also im Agenda Surfing sozusagen, du bekommst ein Signal und setzt dann darauf auf und sagst, jawohl, da mache ich was dazu.
Auch und wenn gleichzeitig
von allen Dächern gepfiffen wird, sozusagen. Ja.
Genau. Und gleichzeitig auch in der Reputationssteuerung und auch generell die Wirkung zu messen. Und ich kann mich da gerade erinnern, weil du das gerade so sagst, und zwar bei den Comtech Champions, da hatten wir ja auch AMS Osram und die hatten einen PCI-Case und es war genauso letzten Endes, dass über ein paar Daten und ein paar Prognosen das Thema sich dort verändert hat und einfach anders geframed wurde, weil autonomes Fahren schon besetzt ist durch Elon Musk, durch Tesla, whatever. Mhm. Und dann findest du einfach einen anderen Zugang, damit du überhaupt eine Chance hast, in diesem Markt zu bestehen. Also, da gibt es schon echt ganz gute Use Cases dafür.
Prädiktoris heißt ja das System, das der Professor Seebacher da aufgebaut hat. Ich habe mir das von Uwe auch mal zeigen lassen, wie er da arbeitet. Also dieses Prognosemodell kommt sehr auch natürlich von der Kommunikationsforschung auch. Und jetzt stell dir mal vor, da schießt du noch Echtzeitdaten, Analysedaten rein von deinem Anbieter. Dann das wird also eine sehr explosive Mischung. Und ich würde jedem raten, der gerade in Zeiten knapper Budgets oft abwägen muss, mache ich A, B oder C, dann auf das zu argumentieren auch, dass die meiste Wirkung mit dem niedrigsten Mitteleinsatz bringt. Und dafür kann so ein Predictive System natürlich sehr hilfreich sein.
Und braucht natürlich Daten, die vielleicht an unterschiedlichen Orten in so Unternehmen auch abgelegt sind. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, ne? Wie schaffen wir es im Unternehmen, die Daten nicht nur in der Kommunikation, die uns zur Verfügung stehen, sondern eben auch Daten von anderen Datenpunkten dort in so ein System reinfließen zu lassen. Was denkst du, ist das realistisch?
Ja, so, da gibt es zumindest viel zu tun, sagen wir mal so. Es soll ja noch Unternehmen geben, die haben Kommunikation und Marketing getrennt. Es soll ja noch Unternehmen geben, die die Social-Media-Kanäle nicht mal einheitlich in einer Hand betreuen, im Sinne eines Online-Marketings, sondern wirklich der Kanal ist hier, der dort und der bei einer dritten Stelle im Unternehmen. All das gibt es. Das heißt, Kanäle und Kommunikationsaktivitäten gemeinsam denken ist natürlich Voraussetzung, weil wenn der eine hier prädiktiv unterwegs sein will und der andere es so macht wie immer, dann funktioniert das Gesamtsystem nicht, glaube ich.
Es wäre natürlich eine tolle Vision, wenn das gelingt, also wenn Kommunikationsabteilung auch diese Rolle annehmen könnte und sagt, wir gestalten Kommunikation, dass sie noch wirkungsvoller wird, auch für die Zukunft. Wir können Trends absehen, wir haben Prognosen, mit denen wir arbeiten und eben nicht nur, wir gucken nach hinten und haben unsere Clippings, sondern wirklich, wir gestalten Kommunikation. Und gerade jetzt in Zeiten, wo auch so viel Transformationskommunikation notwendig ist, wäre das natürlich ein wahnsinnig starker Move. Ich muss aber auch sagen, das haben wir schon vor drei Jahren beim Comtech Summit gesagt, welche neue Rolle jetzt die Unternehmenskommunikation einnehmen kann. An der einen oder anderen Stelle klappt das sicherlich, aber es braucht eben wirklich einen kompletten Mindset-Change im ganzen
Unternehmen. Und das kommt nicht von oben. Der Vorstand wird nicht beschließen, ab nächster Woche ist die Kommunikation bei uns ein Berater, sondern das musst du dir natürlich erkämpfen in deinem Unternehmen. Und du musst zeigen, welche Rezepte du hast, dass du mit den neuesten Technologien auch arbeitest und dass du Zahlen liefern kannst. Mit Zahlen, da bist du gleich auf mit der Finanz, die meldet, was für eine Rendite und Umsatz und Gewinn du hast. Wenn du mit Zahlen sprichst, kannst du als Kommunikator natürlich auch viel mehr bewegen. Ich würde mir wünschen, dass, weil wir heute über Stellenabbau in den USA durch KI gesprochen haben, dass wir bald berichten können, das nächste Unternehmen, das wieder jemanden, einen Data-Driven Insights Consultant eingestellt hat, jemand, der mit KI auch Entscheidungen stützen kann und so weiter. Das wäre doch die nächste gute Rubrik in der AI Insights Briefing News-Ecke.
Das nehmen wir genauso mit. Oder vielleicht auch jemand, der heute durch das Hören des Podcasts inspiriert wurde und sagt, vielleicht erweitere ich einfach auch meine Skills ein bisschen und schaue mir das mal an und gehe vielleicht noch mehr in diese Richtung, wenn sich die Rollen verändern, dass ich da eben auch mit dabei bin und diese Veränderung gestalte. Das wäre doch toll und das ist auch eine schöne Schlussbotschaft, Richard, für diesen Podcast und nächste Woche geht es dann wieder weiter. Mal schauen, was sich dann alles schon wieder getan hat in dieser verrückten Welt der KI.
Ich freue mich schon auf Folge 20.
Ja, Folge 20, stimmt, du hast recht. Also, bis nächste Woche.
Ciao.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib uns doch gleich noch eine 5-Sterne-Bewertung, abonniere ihn in deiner Podcast-App und empfehle ihn gerne weiter. Vielen Dank für deinen Support und bis zur nächsten Folge von AI Insights Briefing.